In der Bibel gibt es Texte, die unbequem sind. Unangenehm, weil sie schwer zu verstehen sind. Und manche Texte, die uns auch ärgern. Und manches passt nicht so in das Bild von Gott. Und wenn es nach mir geht, dann würde ich manches streichen oder zumindest gerne überblättern. Und der Predigttext von heute, der ist so eine unangenehme Geschichte, zumindest für mich. Aus dem 1. Mose 22. 1. Mose 22, falls jemand mitlesen will. Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham packte seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er. Und der Engel rief, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort, der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Soweit der Predigttext. Wichtig, um das einordnen zu können, ist aber auch die Vorgeschichte. Deswegen versuche ich kurz die Geschichte von Abraham zusammenzufassen. Abraham, so hieß Abraham am Anfang, lebte nach dem Tod seines Vaters Terach mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot in Haran. Er hat keine Kinder, er ist 75 Jahre alt. Und Gott begegnet ihm zum ersten Mal und sagt zu ihm, zieh von hier weg. Und Abraham bekommt zum ersten Mal diese Verheißung, dass aus ihm ein großes Volk kommen wird und auch, dass er ein Segen wird für alle Völker der Welt. Abraham macht sich auf den Weg. Und als sie unterwegs sind, erscheint Gott Abraham wieder und sagt, das hier ist das Land, das werde ich deinen Nachkommen geben. Es war kein unbesiedeltes Land, sondern in diesem Land lebte ein starkes Volk, die Kanaaniter. Und Abraham baut dort einen Altar und er zieht weiter und baut auch wieder einen Altar und sagt, ich will einen Altar bauen, um mit Gott zu reden. Es kommt eine Hungersnot. Und um nicht zu verhungern, zieht Abraham nach Ägypten. Und die Geschichte dann ist auch so ein ärgerlicher Text. Abraham gibt seine Frau als seine Schwester aus, weil er Angst hat, weil sie so schön ist, könnten sie ihn umbringen. Und er lässt zu, dass sie in den Harem des Pharao gebracht wird. Gott bestraft aber nicht Abraham, sondern den Pharao dafür. Und die ganze Geschichte kommt raus. Abraham bekommt viele Geschenke und zieht als reicher Mann davon. Sie kommen zurück in das Land Kanaan und Gott wiederholt sein Versprechen gegenüber Abraham. Dieses ganze Land will ich deinen Nachkommen geben, die ein großes und starkes Volk sein werden. Für jemand, der noch immer keine Kinder hat, eine durchaus schwierige Verheißung. Es passieren einige andere Dinge. Dann steht in der Bibel, hat Abraham eine Offenbarung Gottes. Gott verspricht ihm erneut, dass aus ihm ein großes Volk kommen wird. Und Abraham antwortet, wir haben ja keine Kinder. Und Gott antwortet, du wirst einen leiblichen Erben haben. 1. Mose 15, 6. Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Sarai hält es nicht mehr aus zu warten auf Kinder. Sie weiß, dass sie selbst keine Kinder bekommen kann und kommt auf die Idee, ich nehme meine Magd, gebe sie meinem Mann und durch diese Magd haben wir dann Kinder. Ich überspringe diese ganze Geschichte mit dem Ismael. Gott begegnet Abraham dann erneut, als er 99 Jahre alt ist. Und er bestätigt erneut diese Verheißung. Und als Zeichen sagt er jetzt, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Übersetzt Vater von vielen. Und Sarai soll nicht mehr Sarai heißen, sondern Sarah. Das heißt übersetzt Vornehme oder Herrin. Und Gott besiegelt diese Vereinbarung, diesen Bund mit dem Zeichen der Beschneidung, das Abraham an allen Männern durchführen soll. Und Gott präzisiert dann seine Verheißung und sagt, nicht der Ismael, der Sohn von der Magd wird es sein, sondern Sarah wird dir einen Sohn gebären. Abraham geht auf diesen Bund ein und beschneidet seinen Sohn Ismael und alle Männer, die zu ihm gehören. Dann kommt die Geschichte mit Sodom und Gomorra. Da möchte ich nur zwei Dinge erwähnen. Gott konkretisiert seine Aussage und sagt, in einem Jahr wird es soweit sein, dass Sarah einen Sohn haben wird. Und bemerkenswert finde ich diese Diskussion zwischen Abraham und Gott. Lohnt sich das nachzulesen, wo Abraham immer wieder sagt, es tut mir leid, wenn ich nochmal rede, aber, und Gott geht darauf ein. Dann kommt noch eine Episode, wo es wieder so ist, dass Abraham seine Frau als seine Schwester ausgibt und dasselbe wieder passiert und wieder kommt er reich beschenkt aus dieser Geschichte heraus. Dann bekommt Sarah endlich einen Sohn. Abraham ist 100 Jahre alt, Sarah 90, als Gott diese Verheißung erfüllt. Und dann kommt unsere Geschichte. Gott redet wieder zu Abraham. Und wieder spricht Gott Klartext. Nimm deinen Sohn, den du lieb hast, Isaak. Geh zu dem Berg, den ich dir zeige, und opfere ihn dort als Brandopfer. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er bisher verheißen hat. Nicht ich gebe dir einen Sohn, aus dem wird ein großes Volk werden, sondern töte diesen Sohn und verbrenn ihn als Opfergabe. Das ist nichts Unklares, nichts, was man falsch verstehen kann. Und Abraham versteht Gott auch ganz genau und weiß, was Gott von ihm will. Da gibt's nichts falsch zu verstehen. Und gleich am nächsten Tag macht Abraham sich auf den Weg. Er reist 3 Tage weit, dann lässt er die Begleiter zurück und macht sich ans Werk. Er lügt seinen Sohn an. Er baut den Altar, fesselt seinen Sohn, nimmt das Messer, um ihn zu schlachten, so heißt es in den Übersetzungen. Dann greift Gott ein, hält ihn auf und sagt, das war nur ein Test, du hast bestanden. Und Abraham sieht, es gibt ein anderes Opfer und opfert das. Gott redet noch einmal und erneuert diese Zusage, aus dir soll ein großes Volk werden und ich werde dieses Volk segnen. Und die Geschichte endet mit dem Vers 19. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Ich weiß, dass manche es kaum aushalten, diese Geschichte zu hören, die so ganz sachlich und neutral erzählt wird. Und wenn ich sie lese, entsteht in meinem Kopf ein Film und als Regisseur denke ich mir, wenn ich das verfilmen würde, wie würde ich das darstellen? Ein Vater, dem Gott sagt, bring dein Kind um. Und was macht dieser Vater? Warum beginnt er nicht sofort zu diskutieren, so wie er bei Sodom und Gomorra diskutiert hat? Ich nehme alles Vieh, du kannst meinen ganzen Reichtum haben. Ich gebe dir alles. Wenn du darauf bestehst, ich würde sogar Knechte opfern. Vielleicht würde er sogar sagen, ich bin bereit, selbst zu sterben für meinen Sohn. Nichts davon wird berichtet. Nur, dass Abraham gleich am nächsten Tag in der Früh alles vorbereitet und losgeht. Was hat er seiner Frau erzählt? Oder wollte er erst alles erzählen, wenn er zurückkommt, ohne ihren Sohn? Oder würde er dann eine Lüge erzählen? Was müssen das für 3 Tage gewesen sein? Was muss in ihm vorgegangen sein, jedes Mal, wenn er seinen Sohn angesehen hat? Ist er innerlich davon ausgegangen, es wird schon nicht so weit kommen? Konnte er nachts schlafen? Hat er zu Gott geschrien, um Gnade gebettelt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Abraham so war, wie manche Superhelden in den modernen Filmen sind. Rund um sie sterben Leute, ihre Freunde hauchen ihr Leben in ihren Armen aus. Sie stehen auf und mit einem coolen Spruch auf den Lippen gehen sie weiter und vollbringen die Rettung. Und es wird gejubelt und beifach geklatscht, ganz egal, was es gekostet hat. Ich glaube, dass das nicht menschlich ist und dass Abraham durch und durch ein Mensch war. Dann die Situation, als sie angekommen sind. Er lügt seinen Sohn an oder hofft er, dass Gott doch noch alles ändert? Wie lange kann er so hoffen? Er baut den Altar, alles ist vorbereitet. Und noch immer hat Gott nichts geändert. Spätestens jetzt muss er sehen, es gibt keinen Ausweg. Er nimmt seinen Sohn und fesselt ihn. Was hat Isaak gemacht? Hat er geschrien? Hat er sich gewehrt? Hat er sich fesseln lassen im Vertrauen darauf, dass sein Vater alles richtig macht? Hat ihm Abraham gesagt, um was es geht? Und Abraham zieht's durch. Er hebt sein Messer und will zustechen. Hat er die Augen offen dabei? Hat er mehrere Anläufe gebraucht, um es endlich zu machen? Hat er dabei geweint? Dann im letzten Moment kommt diese Stimme, die ruft Abraham, Abraham. Und im Text steht, dass Abraham nur sagt, ja. Und der Engel ruft, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Und Abraham sieht den wieder, schlachtet den und nennt die Stelle, der Herr sieht, oder in anderen Übersetzungen, der Herr sorgt vor. Er löst die Fesseln von seinem Sohn. Wie reagiert der? Ist er schreiend weggelaufen? Hat er seinen Vater geschlagen? Ist er dabei geblieben und hat sich an der Schlachtung des Widers und an dem Opfer beteiligt? Und was hat Abraham gedacht, als er geopfert hat? Ein Dankopfer, weil Gott doch noch den Sohn verschont hat? Oder ein Opfer, in dem sich Angst vor Gott und Respekt vor dessen Ernsthaftigkeit und vor diesem Bund ausgedrückt hat? In mir schreit alles nach einer ganzen Armee von Therapeuten. Therapeuten für Abraham, der unter diesem wahnsinnigen Druck steht. Im Konflikt zwischen Gehorsam und der Liebe zu seinem Sohn. Etwas, wie man sich's eigentlich nur in einem ganz furchtbaren Horrorfilm ausdenken kann. Therapeuten auch für Isaak. Sein Vater hat ihn belogen, er wurde gefesselt und hat das Messer über sich gesehen. Dann wird er gerettet und es geht weiter, als wäre nichts passiert. Und eine Familientherapie brauchen sie auch. Wie sollen Sarah und Isaak jemals wieder mit diesem Vater umgehen können? Wie können sie als Familie weiterleben? Und jede Menge Seelsorger und Theologen, die allen Beteiligten erklären, was für ein Gott ist das, der sie in so eine Situation bringt. Der erst verspricht, dass dieses Kind geboren wird und dass aus ihm ein großes Volk wird. Der entgegen aller menschlichen Möglichkeiten dieses Versprechen hält. Und der dann verlangt, dass dieses Kind der Verheißung vom eigenen Vater getötet wird. Ende gut, alles gut ist da wohl zu wenig als Erklärung. Und was fangen wir jetzt mit dieser Geschichte an? Es gibt einiges, worüber es sich lohnt nachzudenken. Aber für mich bleibt vieles offen und auch für euch wird wahrscheinlich nach der Predigt noch vieles offen sein und anfreunden werde ich mich mit dieser Geschichte wohl nie so ganz. Ich möchte aber 5 Aspekte herausgreifen. Faszinierend an dieser Geschichte von Abraham finde ich das und wie Gott mit ihm spricht. Zum Teil steht nur, Gott sprach mit Abraham. Und dann kommt wörtliche Rede, so als würde er neben ihm stehen und sie führen ein ganz normales Gespräch. Er redet, jemand antwortet, stellt Fragen, so wie ich mit jemand anderem rede. Manchmal steht, Gott erschien Abraham und redete mit ihm. Einmal steht auch, das Wort Gottes erging an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Und einmal bei dieser Geschichte mit Sodom und Gomorra kommen 3 Menschen zu Abraham und Gott begegnet ihm durch diese 3 Männer. Gott begegnet Abraham auf verschiedene Weise und er spricht mit ihm oder er diskutiert und Gott lässt sich sogar umstimmen von Abraham. Mit mir redet Gott eigentlich nie so direkt. Ich rede auch zu ihm und manchmal spricht er auch zu mir. Eher durch die Bibel, durch das, was andere sagen oder durch Lieder. Einmal hatte ich auch sowas wie eine Vision, in der Gott mir seine Größe gezeigt hat und es war nicht wirklich angenehm, sondern eher erschreckend und respekteinflößend. Aber allermeistens ist es so, dass ich interpretieren muss, was Gott sagt. Er wird mir nicht sagen, ob ich an meinem freien Tag einen Ausflug machen soll oder Hausarbeit. Auch bei wichtigen Dingen, wie zum Beispiel der Frage nach dem Wechsel vom Arbeitsplatz, sagt Gott nicht mit lauter Stimme, geh dorthin. Sondern vieles hat damit zu tun, welche Türen gehen auf, welche Türen schließen sich, wo habe ich den Eindruck, dass es gut passen könnte. Und auch bei manchen theologischen Fragen, die ich habe, bekomme ich oft keine direkte Antwort. Sogar dann, wenn es für mich sehr wichtige Fragen sind. Aber auch bei Abraham, mit dem Gott ja sehr persönlich geredet hat, steht nicht, dass er täglich mit ihm geredet hat. Und viele Dinge musste Abraham wohl auch selbst entscheiden. Gehe ich nach Ägypten, hier ist Hungersnot. Ich bin mir sicher, dass Abraham oft auch ratlos war und vor schwierigen Entscheidungen stand und keine direkte Antwort von Gott bekommen hat. Aber Gott hat mit Abraham gesprochen, immer wieder. Und er hat ihm dabei Perspektiven gezeigt, manchmal mit ihm diskutiert und manchmal Aufträge gegeben. Ein 2. Aspekt. Gott verbietet, dass Kinder geopfert werden. Wenn man weiterliest, im 5. Mose 20, erlässt Gott ein Gebot, dass jeder, der sein Kind einem Götzen opfert, muss selbst getötet werden. Unser Empfinden, dass es unmenschlich ist, die eigenen Kinder zu verbrennen, stimmt mit Gottes Geboten überein. Wie das zu unserem Text passt, bleibt für mich offen. Spannend ist, wenn es ums Neue Testament geht. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat selbst getan, was er von Abraham verlangt hat, aber was er da im letzten Moment verhindert hat. Er hat seinen eigenen Sohn, der ja nicht nur sein Sohn war, sondern Gott selbst war, nicht selbst getötet, aber in dem Bewusstsein auf die Erde geschickt, dass er hier gefoltert und getötet werden wird. Jesus wird als Opferlamm beschrieben, als Sühnopfer für unsere Schuld. Kolosser 2,14, er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Aber Opfer bedeutet nicht Rechnung bezahlen. Es geht nicht um Abrechnung. Es geht nicht darum, drei Lügen kosten einen Tropfen von Jesu Blut. Und es gibt auch nicht, du hast leicht gesündigt, du hast schwer gesündigt. Opfer hat mit Beziehung zu tun. Das war etwas, was auch in der Kindergeschichte vorkommen sollte. Was ist es mir wert? Was gebe ich für einen Menschen? Da waren wir bei 1 Euro und haben uns gesteigert auf 10.000 Euro. Was ist ein Mensch wert? Opfer hat mit Beziehung zu tun. Ich zeige dir, wie wichtig du mir bist. Wie sehr mir etwas leid tut. Ich zeige dir, dass ich dich liebe. Jesus ist der ultimative Liebesbeweis Gottes. Gott gibt alles, um damit unsere Beziehung klarzustellen. Von seiner Seite kommt ein uneingeschränktes Ja zu uns. Und die Frage, ob wir diese Beziehung genauso wollen, wie er sie will. Und die einzige sinnvolle Antwort ist, ja, ich will dir auch alles geben, was ich habe. Mein Leben, mein Geld, mein Denken, meine Kraft, meine Zeit, meine Wünsche, mich selbst. Ein dritter Aspekt. Als ich in Deutschland bei der Bundeswehr gab, hatten wir extra Lehreinheiten über den sogenannten illegalen Befehl. Befehle, auch wenn ich sie von meinem direkten Vorgesetzten bekomme, dürfen nicht ausgeführt werden, wenn sie den Gesetzen widersprechen oder dem Völkerrecht. Wenn ich den Eindruck bekommen würde, Gott verlangt von mir, dass ich hingehe und meinen Sohn Jan nehme und ihn fessle und ersteche, dann muss ich prüfen, verstößt das gegen Gottes Gesetze und Prinzipien? Und ich würde mich recht leicht tun, ich würde 5. Mose lesen, dass ich meine Kinder nicht opfern darf und wüsste, das habe ich falsch verstanden. Wenn es nicht so eindeutig ist, dann geht es darum zu prüfen, in der Bibel nachzuforschen, mit anderen drüber zu reden und natürlich zu beten. Wenn jemand mir sagen würde, ich habe im Urlaub eine Frau kennengelernt, ich bin sicher, Gott hat uns zusammengeführt. Und deswegen muss ich meine Frau und meine Kinder verlassen, wäre ich mir auch ziemlich sicher, dass das nicht Gottes Wille ist. Und ich denke, ich könnte das auch aus der Bibel argumentieren. Wenn jemand sagt, Gott hat mir gezeigt, ich soll einen Kredit aufnehmen, das ganze Geld nehmen und Lotto spielen, damit ich dann mit dem Geld Gottes Reich unterstützen kann, hätte ich große Zweifel. Aber dass Gottes Wege manchmal menschlicher Logik zuwiderlaufen, davon bin ich überzeugt. Dass jemand einen gut bezahlten, sicheren Job aufgibt, um Missionar in Mosambik zu werden, haben wir in dieser Gemeinde erlebt. Und es kann sein, dass Gott mir etwas sagt, was nicht in mein Konzept von ihm passt. Dann geht es darum zu prüfen. Und wenn nach dem Prüfen und Reden und Beten sich das bestätigt, dass Gott geredet hat, dann kann es mein Gottesbild verändern oder erweitern. Ein vierter Aspekt. Gott stellt Abraham auf die Probe. Da möchte ich nur auf die Predigten von Wolfgang Rieger über den Jakobusbrief verweisen und auf die Predigt von letzten Sonntag von der Brigitte Kössler über den 1. Petrus 1, wo es genau um diese Dinge auch ging. Ein fünfter und letzter Aspekt. Gott hat Abraham große Verheißungen gegeben und sie sind wahr geworden. Aus Isaak wurde das ganze Volk der Juden. Ismael, der Sohn, den Abraham mit der Magd Hagar hatte, er hatte 12, also der Sohn, der Ismael, der hatte wieder 12 Söhne, die wurden zu 12 Stammesfürsten und aus diesen 12 Stammesfürsten kommt das Volk der Araber. Abraham ist in seiner Stellung einzigartig. In den 3 monotheistischen Religionen Judentum, Islam und Christentum gilt er als der Stammvater. Übrigens findet man diese Geschichte mit der Opferung auch im Koran. Laut Statistik betrifft das immerhin 55,7% der Weltbevölkerung, die Abraham zumindest als ihren geistigen Stammvater betrachten. Gottes Verheißungen haben sich erfüllt. Abrahams Nachkommen sind unzählbar viele. Und in seinem Geschlecht werden alle Geschlechter, alle Menschen dieser Erde gesegnet. Denn aus seinem Geschlecht, aus dem Volk der Juden, kommt Jesus, der Retter für alle Menschen. Vielleicht haben manche von euch auch persönliche Verheißungen bekommen. In meiner ersten Gemeinde in Deutschland gab es eine ältere Frau. Sie hat berichtet, dass sie von Gott die Verheißung bekommen hat, dass sie bei der Eröffnung eines eigenen Gemeindehauses dabei sein wird und dass dabei ein Chor singen wird. Damals hat sich die Gemeinde in einem Lagerraum getroffen und wir waren ungefähr 40 Leute. Es fiel schwer, ihr das zu glauben. Aber für sie war ganz klar, das ist etwas, was Gott ihr verheißen hat. Sie ist wirklich sehr alt geworden und sie hat es erlebt, dass die Gemeinde ein Autohaus gekauft hat, umgebaut hat und dass bei der Eröffnung ein Chor gesungen hat. Aber auch wenn ihr, so wie ich, keine persönliche Verheißung bekommen habt, so gibt es in der Bibel doch viele Verheißungen, auf die wir uns beziehen können. Matthäus 28,20: Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Römer 8,28: Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Römer 8,38: Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Johannes 14,14: Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 10,28: Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Johannes 16,33: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Die und viel mehr Verheißungen finden wir und können wir als Menschen, die mit Gott leben, auf uns beziehen. Verheißungen über unseren Glauben, unser Leben, unsere Zukunft. Ich habe mich mit diesem Bibeltext über Abraham und Isaak noch immer nicht anfreunden können. Und vieles bleibt für mich offen. Diese ganzen menschlichen Aspekte sind für mich nach wie vor völlig unbegreiflich. Aber so ist Gott. Gott bleibt in vielem für mich unbegreiflich. Was für mich bleibt, ist: Gott spricht mit mir. Und er hat für mich ein Opfer gegeben. Und die Frage an mich ist: Wie reagierst du auf Gottes Reden? Welche Beziehung hast du zu ihm? Und es bleiben die Verheißungen Gottes an mich. 1. Mose 15,6: Abraham glaubte der Zusage des Herrn, und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Ich wünsche mir, dass man das auch über mich sagen kann. Amen.